Und wir schlagen unsere Bibeln auf im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, hier vor Ort in Hannover und alle die uns an anderer Stelle jetzt zuhören und mit uns das Wort Gottes studieren wollen. Kaum einer kennt noch Rudolf Herrnstadt. In der DDR wurde er zunächst Chefredakteur des Neuen Deutschland, der Parteizeitung. Er war im Mai 1945, also nach Kriegsende, aus Moskau zurückgekommen, ein überzeugter Kommunist, der wirklich daran glaubte, auf diesem Wege die Welt zu verbessern. Seine Tochter Irina, die später in den Westen kam, hat eine bewegende Biografie über ihren Vater geschrieben, worin sie auch von einem Spaziergang mit dem Vater kurz vor seinem Tod berichtet, 1966. Sie beschreibt ihn als jemanden, der von der Geschichte alles erhoffte und am Ende alles verlor. Der irrte und glaubte, seinen Überzeugungen folgte, auch wenn sie ihn mitunter auf Abwege führten. Glaubst du wirklich? Hat er seine Tochter bei diesem Spaziergang kurz vor seinem Tod gefragt. Glaubst du wirklich, wenn man zum ersten Mal in der Weltgeschichte alles neu macht und man hat es nicht gelernt und keine Erfahrung, glaubst du nicht, dass man erst einmal alles falsch machen wird? Herrnstadt gehörte zu den ersten Funktionären, die nach dem Aufstand 1953 mehr Freiheit für die Menschen verlangten und der dafür schon 1954 aus der SED ausgeschlossen und verbannt wurde. Als die Tochter Irina Jahrzehnte später dann für seine Biografie recherchiert, trifft sie eine greise frühere Parteigenossin und kommt mit ihr ins Gespräch. Sie glauben doch noch daran. Ich schwieg. Ich wollte sie nicht verletzen. Sie war 93 Jahre alt. Sie war eine kranke Greisin. Was konnte sie ertragen an Widerspruch? Ich schwieg. Man muss daran glauben. Ich schwieg. Ihr Vater hat gewiss daran geglaubt. Das stimmte. Seine Genossen hatten ihn umbringen wollen. Sie hatten ihn aus ihrer Partei ausgeschlossen und Lügen verbreitet, ihn zu Tode gehetzt. Aber den Glauben hatte er behalten. Mich haben sie 1952 schon ausgeschlossen, sagte die Dame. Die Funktionäre haben alles verdorben. Und dann, als Irina nach einem langen, intensiven Gespräch sich verabschiedet, sagt sie, als ich schon den Mantel angezogen hatte, stand sie im Türrahmen. Sie sagte, wann haben Sie es erfahren? Und seltsamerweise wusste ich sofort, was sie meinte. Stalin. Also Stalin als Synonym für das ganze Grauen und die ganze Brutalität dieses Systems. Wir haben es nicht geglaubt, sagte sie. Wir haben es lange nicht geglaubt. Sie hatten sich an die Illusion von einer besseren Welt geklammert, aber die bedrückende Realität der DDR mit ihren politischen Gefängnissen, mit der Unterdrückung abweichender Meinungen, die Todesmauer, die Selbstschussanlagen, was sich alles als Antifaschismus feierte, die allgegenwärtige Stasi, die Bevormundung, die stickige Luft der Diktatur, das nannte man dann irgendwann real existierender Sozialismus, sowohl von Freundes- als auch Feindesseite, real existierender Sozialismus, um diesen tiefen Graben zwischen Traumbild von der wunderbaren kommunistischen Gesellschaft einerseits und der tatsächlichen Gestalt der DDR irgendwie zu fassen. Real existierender Sozialismus. Herrnstadt hatte sich in seinem Idealismus mit diesem Graben nicht abfinden wollen und war daran gescheitert. Kritiker des Christentums haben immer wieder einen vergleichbaren Vorwurf gegen die Kirche, gegen die Gemeinde Jesu erhoben. Sie haben gesagt, was ihr lebt, was ihr praktiziert, ist gar nicht das Christsein, was Jesus gepredigt und verwirklicht und vorgelebt hat. Ihr habt nur noch ein real existierendes Christentum. Ein real existierendes Christentum, das durch einen tiefen Graben getrennt ist von den Worten und dem Willen und dem Leben Jesu Christi. Eine berühmte Formel dieser Kritiker lautete: Jesus Christus predigte das Reich Gottes, aber es kam die Kirche. Und das will sagen, es kam ein real existierendes Christentum, das nur noch eine Karikatur darstellt, das Jesus so nie gewollt hätte. Und ein Punkt, an dem man das vorzugsweise versucht festzumachen, immer wieder, ist das vermeintliche Fehlen christlicher Liebe. Beziehungsweise dessen, was Kritiker für christliche Liebe halten. Und die Frage ist nun, liebe Freunde, was sagen wir zu dieser Kritik? Wie leben wir eigentlich als Kirche Jesu Christi? Und damit meine ich nicht die Institution, sondern als die Gemeinde Jesu Christi. Das ist in der Bibel ja ein und dasselbe Wort. Wie stehen wir zu dieser Liebe? Genau an diesem Punkt setzt unser Bibeltext wieder an, mit dem wir heute die Predigtreihe zum 1. Johannesbrief fortsetzen. Und ich lese noch einmal 1. Johannes 3, die Verse 11 bis 14. Und immer heute, wenn ich kein biblisches Buch benenne, wenn ich also nur einen Vers benenne, dann ist das immer ein Vers aus 1. Johannes 3. Also wenn nur der Vers genannt wird, können Sie immer wissen, es ist 1. Johannes 3. Und ich lade wie immer dazu ein, die Bibeln aufzuschlagen und das selber mitzulesen, wenn Sie wollen. Also, Vers 11, 1. Johannes 3 ab Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Johannes schreibt diese Zeilen in eine aufgewühlte Gemeindesituation hinein. Irrlehrer versuchen, die Christen zu verunsichern. Durch geheime Botschaften, durch mystische Erfahrungen, durch esoterische Sonderlehren, durch fragwürdige Thesen. Und allem voran bestreiten sie, dass Jesus Christus wirklich Gott ist, wirklich Gottes Sohn. Und Johannes fragt in seinem Brief, was heißt denn nun Christ sein? Und er buchstabiert das immer wieder durch mit drei Kriterien, die er immer wieder aufs Neue einbringt, den ganzen Brief hindurch. Das erste ist die Jesusfrage. Wer ist Jesus? Was dürfen und müssen wir von ihm bekennen, nämlich dass er Gott ist? Dann die Dienstfrage. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Wer Jesus als Herrn anruft, der will ihm in der Folge auch dienen und gehorchen. Und das haben wir letzten Sonntag gesehen, wie Johannes das in dem Abschnitt davor dreimal geschrieben hat. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener Recht tut. Und dann hat er unterschieden, er hat gesagt, darin unterscheiden wir die Kinder des Teufels und die Kinder Gottes. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und Johannes hatte deutlich gemacht, das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun, sondern das ist die Folge des Glaubens. Und wer Jesus dient, hat er deutlich gemacht, der bekommt auch einen Widerwillen gegen die Sünde. Der kann nicht mehr einfach sündigen, ohne dass es ihn stört. Also, das zweite, das war die Dienstfrage. Und dann kommt eine dritte Frage. Und das dritte ist die Liebesfrage. Eine spezielle Auswirkung dieses Dienstes ist Johannes so wichtig, dass er sie immer wieder extra erwähnt, durch diesen Brief hindurch immer wieder als einen eigenen Punkt. Und das ist die brüderliche Liebe. Die brüderliche Liebe. Und wir verwenden diesen Begriff hier, so wie die Bibel ihn verwendet, ausdrücklich als generisches Maskulinum, so wie das Jahrhunderte durch die vernünftige deutsche Sprache eben immer getan hat. Generisches Maskulinum heißt, es umfasst beides, die Männer und die Frauen. Und mehr Geschlechter gibt es ja auch nicht. Also, wenn wir von der brüderlichen Liebe sprechen, dann meinen wir damit die Liebe zu den Mitchristen. Das ist der dritte große Punkt, den er immer wieder durchbuchstabiert, diese Liebesfrage, die Liebe zu den Mitchristen. Und damit ist die Liebe zu anderen Menschen, also zu den Heiden, gar nicht ausgeschlossen. Jesus hat ja auch gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab für die ganze Welt. Und Paulus hat geschrieben, tut Gutes jedermann, Galater 6, Vers 10. Das sieht auch Johannes sehr klar. Also er schließt die Heiden aus dieser Liebe nicht aus. Aber ihm geht es zunächst um die innergemeindliche Situation bei dieser Liebesfrage. Und deswegen redet er von der Bruderliebe, von der Geschwisterliebe innerhalb der Christen. Ist ja auch klar, je näher einem die Leute stehen, umso heikler ist es offensichtlich mit dem liebevollen Miteinander. Und das betont er ausdrücklich in Vers 11. Da sagt er, das ist die Botschaft, die ihr gehört habt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Also wir Christen uns untereinander. Und in Vers 14 wiederholt er das nochmal, sagt er, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Generisches Maskulinum. Er sagt, hier muss es sich also bewähren. Hier im Gemeindebereich. Die Jesusfrage, die Dienstfrage, die Liebesfrage. Und Johannes ergibt sich nicht dem Vorwurf, die Gemeinde wäre nur real existierendes Christentum. Johannes besteht auf dem authentischen Glauben. Ein real existierendes Christentum, das durch einen Graben von Jesus getrennt wäre, hat nichts mit einem echten christlichen Glauben zu tun, sondern Johannes betont in Vers 11, das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an. Das ist das Original. Das ist das Original. Und weil Johannes ja seine Kernthemen immer wieder aufnimmt, hat er das vorher auch schon vorbereitet. In Kapitel 2, Vers 7 hat er schon gesagt, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte, das ihr gehört habt von Anfang an. Und im Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Von Anfang an, wer seinen Bruder liebt. Ich sage euch nichts Neues. Eins zu eins, das Original, so wie wir es von Jesus gelernt haben. Bei uns, sagt Johannes, bei uns gibt es keinen Graben zwischen Jesus und einem real existierenden Christentum. Und möge das auch von uns gesagt werden können, dass es hier keinen Graben gibt zwischen dem, was Jesus lehrt und dem, was Jesus will und dem, was wir als bekennende evangelische Gemeinde leben. Allerdings unterscheidet Johannes. Er unterscheidet nicht zwischen Jesus und dem Christentum, sondern er unterscheidet zwischen dem, was es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch in der Gemeinde immer gegeben hat, nämlich echte Brüder und falsche Brüder. Das ist das Thema unseres Abschnitts. Das ist der Titel unserer Predigt, echte und falsche Brüder. Dazwischen unterscheidet er. Und dann beschreibt Johannes, woran man die echten Brüder von den falschen Brüdern unterscheiden kann. Erstens, das Kennzeichen echter Bruderschaft. Also, er macht erstens deutlich, um das unterscheiden zu können, was ist das Kennzeichen echter Bruderschaft? Und das sagt er in Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Das ist das Kennzeichen echter Bruderschaft. Und ich erinnere nochmal daran, wie der Abschnitt davor geendet hatte. Da hatte er die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels einander gegenübergestellt und hatte gesagt, wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und dann baut er schon die Brücke zum nächsten Abschnitt. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn das ist die Botschaft, Vers 11, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir uns untereinander lieben sollen. Du hast das eng miteinander verknüpft. Also nochmal, Kennzeichen echter Bruderschaft ist die Liebe. Und diese Liebe bezieht sich also auf diesen genau definierten Kreis, wir uns untereinander. Und Bruderschaft, ja, Bruderschaft, das ist die Gemeinschaft der Christen. Bruderschaft, das ist die Familie Gottes. Johannes hatte ja vorher schon in seinem Evangelium gesagt, durch die Verbindung mit Jesus sind wir Gottes Kinder geworden. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. Paulus wird sagen, wir sind Gottes Hausgenossen geworden. Und Paulus wird immer wieder sagen, als solches sind wir Brüder und Geliebte. Er bringt das oft in einem Atemzug. Philipper 4, Vers 1 zum Beispiel. Meine Brüder und von Gott Geliebte. Als Kinder desselben Vaters sind wir nun untereinander Brüder und Geschwister. Dieser Familienzusammenhalt gilt exklusiv, er gilt für die echten Christen, er gilt für diejenigen, die sich wirklich zu Jesus bekehrt haben, für diejenigen, die er selber zu seinem Mahl einlädt bis heute, die zugegeben haben, dass sie ihn als ihren Retter brauchen, weil sie sonst auf ewig verloren wären und vor einem heiligen Gott keine Chance und kein Recht hätten. Das ist die Familie. Und das Erkennungszeichen, hat schon Jesus gesagt, soll die Liebe sein. Johannes 13, ne? 34, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und Johannes betont jetzt, Leute, das ist keine neue Erkenntnis. Das gilt, Vers 11, von Anfang an, seitdem wir vor 60 Jahren zum ersten Mal von Jesus das Evangelium gehört haben. Liebt einander. Er hat es in Johannes 13 gesagt, er hat es dann nochmal in Johannes 15 gesagt, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Haben wir vor 60 Jahren schon gehört und haben wir nie wieder vergessen. Nichts Neues. Und zugleich hatte Johannes deutlich gemacht, auch hier in seinem Brief in Kapitel 2, hat dieses uralte Liebesgebot, das seinen Urgrund ja schon im Alten Testament hatte, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, hat dieses uralte Gebot durch Jesus dann eine ganz neue Dynamik bekommen für seine Nachfolger. Dieses alte Gebot ist für uns auch ein neues Gebot, denn es erreicht uns durch ein neues Vorbild, durch Jesus, der es uns vorgelebt, der es uns gegeben hat. Dieses alte Gebot ist ein neues Gebot, denn es erstreckt sich auch ausdrücklich auf die Feinde. Liebet eure Feinde, Matthäus 5, Vers 44. Dieses alte Gebot ist ein neues Gebot, denn es macht diese neue Priorität deutlich. Die Brüder zuerst, die Brüder und die Schwestern zuerst, am meisten an des Glaubensgenossen. Und dieses alte Gebot ist ein neues Gebot, weil es von einer neuen Kraftquelle ausgeht. Johannes, wir hatten das gesehen neulich, hat gesagt, ihr habt die Salbung. Das heißt, ihr habt, dadurch, dass ihr zu Jesus gekommen seid, den Heiligen Geist. Und der hilft euch jetzt in einer ganz anderen Weise, dieses Liebesgebot umzusetzen. Nun hatten wir letzten Sonntag gesehen, und ich will das nochmal in Erinnerung rufen, weil das für alles wichtig ist, was Johannes weiter sagen wird. Dass wir, wenn wir Christen sind, durch die Gotteskindschaft auf geheimnisvolle Weise eine echte Veränderung erfahren haben. Wir hatten das an Kapitel 3, Vers 9 deutlich gemacht. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und sie können nicht sündigen. Das heißt, sie können sich nicht mit der Sünde abfinden, denn sie sind von Gott geboren. Also, wenn du Christ bist, dann hat Gott etwas Neues mit deinem Leben gemacht. Du bist aus Gott geboren. Paulus sagt, 2. Korinther 5, 17, du bist eine neue Schöpfung. Petrus sagt, 2. Petrus 1, Vers 4, du hast Anteil an der göttlichen Natur. Die sagen alle das Gleiche. Es ist etwas völlig Neues in dein Leben reingekommen. Und dieses Neue, was Gott selbst durch diese neue Geburt in dein Leben hineingelegt hat, das bewirkt, sahen wir letzten Sonntag, einen neuen Drang, Gott heilig zu leben, ihm zu gefallen, ihm ähnlicher zu werden. Aber, und das lernen wir heute, dieses neue Leben, diese Zugehörigkeit zu Gottes Familie, diese Salbung mit dem Heiligen Geist, die zeigt sich nicht nur in einem neuen Drang zur Heiligkeit, sondern sie zeigt sich auch in der Liebe zu den Brüdern. Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Verstehen Sie? Dieses neue Leben, diese Zugehörigkeit zu Gottes Familie zeigt sich auch in der Liebe zu den Brüdern. Und die Liebe zu den Brüdern, zu den Glaubensgeschwistern, ist genauso die Folge der Bekehrung wie das Verlangen nach Heiligkeit. Die Folge der Bekehrung ist. Und wieder gilt genau die gleiche Reihenfolge, die wir auch schon letzten Sonntag sahen. Durch die Liebe zu den Brüdern, durch das Trachten nach Heiligkeit, können wir uns niemals die Gotteskindschaft erarbeiten, können wir uns niemals die Vergebung der Sünden verdienen. Das bekommen wir allein aus Gottes Gnade. Das ergreifen wir allein im Glauben, der sich verzweifelt auf Jesus alleine stützt und sagt, Herr, du musst mich retten. Sola gratia, allein durch die Gnade. Sola fide, allein durch den Glauben. Das gilt für die Rettung, das gilt für die Gotteskindschaft. Das können wir uns nicht erarbeiten. Und wenn wir die Brüder noch so lieben würden, wir könnten es gar nicht. Und wenn wir noch so heilig leben würden, wir könnten es gar nicht. Aber wenn Gott uns durch die Gnade und durch den Glauben zu seinen Kindern gemacht hat, dann wird sich das auswirken. Dann wird sich das auswirken, sagt Johannes, im Trachten nach Heiligkeit und eben auch in der Liebe zu den Brüdern. Und darum ist diese Liebe das Kennzeichen echter Bruderschaft. Diese Liebe als Kennzeichen jener Bruderschaft, zu der alle gehören, die Gottes Kinder geworden sind. In der Logik würde man sagen, das ist ein Kausalnexus. Das eine folgt aus dem anderen. Am Anfang steht die Gotteskindschaft. Am Anfang steht die Ausrüstung, die Gott uns damit schenkt. Paulus sagt das so schön in Römer 5, Vers 5 zu den Christen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist eine Tatsache. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, wenn wir Jesus nachfolgen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und in Galater 5, Vers 22 sagt Paulus, die Frucht des Geistes, also die Auswirkung, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, ist, und dann kommen 9 verschiedene Dinge, und am Anfang steht die Liebe. Die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, ist die Liebe. So. Und daraus folgt nun die Bruderliebe. Diese Liebe, die Gott uns gibt, mit der unser Herz erfüllt, sie wird quasi reflektiert zum Bruder, zur Schwester. Und in Epheser 5 am Anfang hat Paulus das nochmal in einem Satz gesagt. Da hat er gesagt, Epheser 5, Vers 1, folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und nun lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Nun lebt in dieser Liebe. Und in Epheser 5, Vers 8 wird er dann weiter sagen, er ist euer Licht, er hat euch das Licht gegeben und nun lebt in diesem Licht. Das ist der Kausalnexus. Und Achtung, in diesem Kausalnexus bindet Gott uns aktiv mit ein. Gott sagt nicht, das ist nun mal so und das wird ganz von automatisch von selbst alles so laufen und darum geht jetzt mal schön schlafen, ihr müsst euch um nichts kümmern. Nein, sondern wir haben immer diese Aufforderung, folgt Gottes Beispiel, lebt in der Liebe, lebt im Licht. Und das ist etwas Großartiges. Liebe Leute, Gott benutzt uns nicht als Statisten. Gott benutzt uns als Christen nicht als Statisten, die er irgendwo in die Landschaft stellt, wie einen Laternenpfahl, sondern Gott benutzt uns als seine Boten und als seine Zeugen. Gott gibt uns die Würde der Mitverursachung. Er sagt nicht, also liebe Leute, ich stelle euch dahin als so einen Kontaktpfahl und dann beballere ich euch mit meiner Liebe und das wird sich irgendwie von selber weiter verbreiten. Sondern er sagt, ihr seid meine Zeugen, ihr seid meine Boten. Ihr sollt das Licht reflektieren. Ihr sollt meine Nachahmer sein. Und genau das ist auch der Ton unserer Zeilen hier. Das ist die Botschaft, die ihr gehört habt, dass wir uns untereinander lieben. Ich habe meine Liebe so reichlich in dich ausgegossen. Damals, als ich dir deine Sünde vergab. Damals, als ich dich aufgenommen habe in meine Familie. Und jetzt kannst und jetzt darfst und jetzt sollst du sie weitergeben. Zuallererst an deine Brüder. Und dann auch darüber hinaus. Petrus wird das so schön formulieren in 2. Petrus 1, Vers 7. Da sagt er, und das habt in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Also das wächst dann weiter ins Umfeld. Und dann, das dürfen wir nicht vergessen, das muss ich an dieser Stelle unbedingt sagen, damit es keine Missverständnisse gibt, da gibt es auch noch diese natürlichen Lebensgemeinschaften, in die Gott uns hineingestellt hat. Zum Beispiel in der Ehe. Und da sind wir auch in der Verantwortung zu lieben. Petrus schreibt das ja in 1. Petrus 3, da war eine Frau Christ geworden und der Mann zog nicht so mit. Und dann sagt Petrus dieser Frau, lesen Sie das nach, 1. Petrus 3, gewinne deinen Mann dadurch, dass du ihm zeigst, wie sehr du ihn liebst. Und dass du ihm eben nicht zum Vorwurf machst, dass er noch nicht bekehrt ist, sondern dass du ihn mit ungebrochener Liebe beschenkst. Das ist deine Verantwortung als christliche Ehefrau mit einem nicht-christlichen Ehemann oder als christlicher Ehemann mit einer noch nicht-christlichen Ehefrau. 1. Petrus 3. Und 1. Korinther 7 sagt Paulus genau das Gleiche. Da war von zwei Eheleuten einer zum Glauben gekommen und der andere noch nicht. Und Paulus sagt dem Christen, lass dich bloß nicht scheiden. Das Verkehrteste, was du tun könntest, sei deinem Ehepartner treu. Das ist die Verbindung, in die Gott dich jetzt hineingestellt hat. Und dort hast du die Verantwortung, ihn oder sie zu lieben, dass er sieht, was Gott aus deinem Leben macht. Also, ganz wichtig, die Liebe zu den Mitchristen hebelt die Verantwortungsgemeinschaft, hebelt die Schöpfungsordnung, in der wir stehen, nicht aus. Sie reicht auch noch dafür. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und bitte, es wäre doch jetzt geistlich unnatürlich, wenn Gott diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, wenn wir diese Liebe nur horten, aber nicht weiterleiten. Wenn wir das, was da in unser Leben hineinfließt, immer nur für uns selbst verbrauchen und zum Stocken bringen. Wenn wir nicht den Drang hätten, das weiterzugeben. Da klemmt doch was. Ein Jünger Jesu kann nicht auf Dauer. Ein Jünger Jesu kann nicht als Lebensstil. Wir könnten auch sagen, ein Jünger Jesu kann nicht habituell nicht lieben. Ein Jünger Jesu kann nicht habituell nicht lieben. Das meint Johannes hier in unserem Vers 14, wo wir das schon gelesen haben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Einer, der lebendig ist, kann nicht nicht lieben. Und nochmal, das ist die Folge. Das ist nicht die Voraussetzung, dass wir Gottes Kinder werden, sondern das ist die Folge davon, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Und dann gilt, was Johannes in Kapitel 4, Vers 19 sagen wird, da kommen wir noch hin, nicht heute, keine Sorge. 1. Johannes 4, Vers 19, dass er sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, er ist ans Kreuz für uns gegangen. Er hat uns gesucht, bis er uns gefunden hat. Er hat sich über unser erbärmliches Leben erbarmt. Lasst uns nun lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So, das ist das Kennzeichen echter Bruderschaft. Liebe. Und wissen Sie, für diesen Lebensstil der Liebe waren die Christen von Anfang an bekannt, auch in ihrem heidnischen Umfeld. Sie waren dafür bekannt, auch wenn viele Heiden sich darüber lustig gemacht haben. Und viele Heiden haben die Liebe der Christen für Schwäche gehalten und für mangelnde Coolness etwa. Es gibt ein bemerkenswertes Zeugnis des großen Kirchenlehrers Tertullian aus dem Jahr 197 nach Christus. Ein bedeutender nordafrikanischer Theologe. Und das schreibt Tertullian an die Statthalter der römischen Provinzen, um denen deutlich zu machen, Leute, das ist unser Selbstverständnis als Christen. Und da schreibt er unter anderem Folgendes. Er sagt, wir bilden eine Körperschaft durch unseren Glauben und durch das Band einer gemeinschaftlichen Hoffnung. Wir treten zusammen, um die göttlichen Schriften zu erforschen, auch um uns zu warnen und uns zu erinnern. Und dann redet er darum, deswegen führen wir auch Gemeindezucht durch, weil wir vor einem heiligen Gott leben und nicht einfach alles Böse stehen lassen können. Und dann fährt er fort, wir sorgen auch in Liebe füreinander. Und er beschreibt das ganz praktisch. Liebe als Kennzeichen. Es entrichtet jeder an einem bestimmten Monatstag oder wann er sonst will und falls er überhaupt will und kann, eine mäßige Gabe. Und dann beschreibt er, was sie mit diesem Geld machen. Das Geld findet Verwendung für den Unterhalt und das Begräbnis von Bedürftigen, für Verwaiste und Mittellose, Knaben und Mädchen, für ans Haus gefesselte Greise, ferner für Schiffbrüchige und solche, die in den Bergwerken arbeiten müssen oder auf Inseln verbannt sind oder im Gefängnis schmachten, weil sie zu Gottes Volk gehören. Sie sind die Pfleglinge ihrer Glaubensangehörigen. Es ist Gewinn, wenn man im Namen des Glaubens Ausgaben macht, denn es sind ja Arme, denen wir dadurch helfen. Und dann fährt Tertullian fort und sagt, wir sorgen auch für bereits arbeitsunfähige Mitchristen, ebenso für Schiffbrüchige und wenn welche in den Bergwerken oder auf Inseln oder Gefängnissen sind, wenn sie wegen ihres Glaubens von Heimsuchung getroffen werden, dann achten wir sie als versorgungsberechtigt wegen ihres Bekenntnisses. Und dann fügt er hinzu, aber sogar die Ausübung dieser hohen Art von Liebe drückt uns bei gewissen Leuten, bei den Heiden, einen Makel auf. Siehe, sagen sie, wie sie sich untereinander lieben. Sie selber hassen sich nämlich untereinander. Und weiter sagen sie, wie der eine für den anderen bereit ist zu sterben. Sie selber nämlich wären eher bereit, sich gegenseitig umzubringen. Also Tertullian schreibt das auch mit einem gewissen Humor. Aber daher kommt dieses berühmte Zitat über die Christen, seht, wie sie einander lieben. Und Tertullian schreibt, die meinen das spöttisch, die Heiden. Aber wir sehen darin unseren besonderen Adel, den Christus uns verliehen hat. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Also, diese Liebe ist, das macht Tertullian deutlich, ist keine Gefühlsduselei. Diese Liebe zu den Mitchristen ist keine schwärmerische Emotion, sondern diese Liebe ist Wollen und Tun in Aufrichtigkeit. Und wenn Sie schon die Berichte über die ersten Jahrzehnte der Kirchengeschichte lesen, Sie können das in der Apostelgeschichte lesen im Neuen Testament, Sie können das in den Briefen des Paulus lesen, wenn Sie da genau reinschauen, dann merken Sie schnell, wie sehr es auch bei denen, wie wir sagen würden, menschelte. dann merken sie sehr schnell, dass auch die Christen der ersten Jahrzehnte sich nicht alle sympathisch fanden, dass die nicht alle bestens miteinander harmonierten. Paulus und Johannes Markus, ach du liebe Zeit, und Barnabas und sogar mit Petrus hat es gekracht. Lesen Sie das mal durch. Verstehen Sie, wenn das anders gewesen wäre, dann hätten die Apostel nicht ständig dazu mahnen müssen, Frieden zu halten und den anderen höher zu achten als sich selbst. Lieben als Kennzeichen bedeutet vielmehr, dem anderen Gutes zu tun. Dem anderen Gutes zu tun, nicht weil mein Herz aus Sympathie für ihn überfließt und weil ich mich gut dabei fühle, wenn ich Gutes tue, dann will ich ja nur mir was Gutes tun, sondern ihm Gutes zu tun, weil Jesus das will. Und weil der Bruder es braucht. Weil Jesus das will und weil der Bruder das braucht. Das ist Liebe. Und die Freude kommt dann oft hinterher, als Bonus. Aber sie ist nicht der Auslöser und sie kommt auch nicht immer sofort. Aber irgendwann kommt sie. Und wenn du mit dem Lieben wartest, wenn du mit dem Lieben des Bruders und der Schwester wartest, bis die Sympathiewelle dich von selber mitreißt, dann kannst du lange warten. Dann kannst du lange warten. Oder du wirst deinen Dienst auf ein kleines Konventikel, auf einen Klüngel ausgewählter Sympathisanten beschränken. Und darüber hinaus wirst du dich weigern, auch nur einen Finger zu rühren. Das ist das Erste. Das Erste, woran wir echte Bruderschaft festmachen können. Vers 11, das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben wollen. Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Und wissen Sie, darum gehört zu dieser Liebe auch, dass wir die Gemeinschaft mit den Brüdern suchen. Darum gehört zu dieser Liebe auch, dass wir, wie Hebräer 10 sagt, unsere Versammlungen nicht verlassen. Hebräer 10, 25, lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen, wie einige zu tun pflegen. Ist nicht richtig. Ist kein Ausdruck brüderlicher Liebe, sondern lasst uns einander ermahnen und lasst uns nachfragen, wenn wir merken, da kommt jemand schon lange nicht mehr zum Gottesdienst. Oder nur in homöopathischer Verdünnung, was die Häufigkeit angeht. Lasst uns einander ermahnen. Also, das ist das Erste. Das Kennzeichen echter Bruderschaft ist Liebe, die gespeist wird aus dem neuen Leben, das Jesus uns geschenkt hat. Und dann schnell legt Johannes uns einen zweiten Punkt vor, an dem wir echte und falsche Brüder unterscheiden können. Und das ist der Kontrast zu echter Bruderschaft. Erstens das Kennzeichen echter Bruderschaft. Jetzt zweitens der Kontrast zu echter Bruderschaft. Und jetzt müssen wir über Kain reden. Über Kain, der hier auch mit dem Begriff Bruder eingeführt wird, weil er der natürliche Bruder von Abel war, aber auf keinen Fall ein geistlicher Bruder. Und von Abel lesen wir dann weiter im Vers 12. Nicht wie Kain. Jetzt kommt der Kontrast zu echter Bruderschaft. Der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Nicht jeder, der Bruder genannt wird, ist ein Bruder in Christus. Der Bruderbegriff ist auch in der Bibel durchaus ambivalent. Also Paulus kann zum Beispiel seine jüdischen Volksgenossen als Brüder bezeichnen, weil sie seine Landsleute sind, Römer 9, Vers 3. Und Paulus kann die Irrlehrer, die sich in die Gemeinde in Jerusalem einschleichen will, als Pseudobrüder bezeichnen, Galater 2, Vers 4. Und die Korinther warnt Paulus vor der Tischgemeinschaft mit einem Zitat, der sich Bruder nennen lässt und ist doch ein Unzüchtiger oder ein Geiziger. Er lässt sich Bruder nennen, er verkehrt in euren Reihen. Aber sagt Paulus, pass auf. Also, es gibt, wie der Titel unserer Predigt sagt, echte und falsche Brüder. Und auch Johannes präsentiert uns jetzt einen falschen Bruder als Kontrast zu echter Bruderschaft. Kain. Und damit schickt er uns ganz kurz an den Anfang der Bibel. Nur für wenige Momente, 1. Mose 4. Die meisten von Ihnen kennen diesen Bericht. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und Gott spricht ihn an und versucht ihn zu gewinnen und Kain lässt das an sich abprallen. Und dann nimmt er seinen Bruder aber mit aufs Feld. Er nimmt ihn mit raus. Er gibt sich als gutwilliger Bruder aus, scheinbar harmlos und arglos. Aber dann, als sie weit genug draußen sind, sodass es keiner mehr hört, bringt Kain seinen Bruder Abel um. Und das Wort, was dort in Vers 8 in 1. Mose 4, beziehungsweise was bei Johannes verwendet wird, als er das beschreibt, hier in unserem Vers 12, warum brachte er ihn um? Das Wort, was da für umbringen steht, ist ein ganz brutales Wort. Da steht im Griechischen das Verb spazo. Und das Verb spazo meint, er schlachtete ihn hin, so wie man ein Stück Vieh abmurkst. Dieses Wort verwendet er. Also mit einer unvorstellbaren Brutalität bringt Kain den Abel um und das zeigt seinen aufwühlenden Hass. Und Johannes gibt uns hier in unserem Vers 12 zwei Einordnungen zu Kain. Einmal, aus welcher Quelle das kommt. Er sagt, er war von dem Bösen, also er war letztlich vom Teufel getrieben. Und dann sagt er auch das Motiv. Weil er es nicht ertrug, schauen Sie, das sagt er ganz offen hier, in Vers 12, weil seine Werke böse waren und sie seines Bruders gerecht. Also Kain erträgt es nicht, im Gegenüber zu seinem Bruder, der richtig handelte, dass seine eigene Gottlosigkeit aufgedeckt wurde. Die Bibel sagt nicht ausdrücklich, was Kains Problem gewesen ist. Sie sagt nur, dass Abel durch den Glauben ein gutes Opfer brachte, Hebräer 11, Vers 4. Und Johannes stellt das hier in Vers 12 einander gegenüber, Kains Werke böse, Abels Werke waren gerecht. Worin bestand der Gegensatz? Der entscheidende Gegensatz bestand nicht darin, dass der eine ein Tieropfer brachte und der andere nur Früchte. Später hat ja Gott auch Speisopfer angeordnet. Sondern der Gegensatz war in ihren Herzen zu finden. Über Kains Opfer wird allgemein gesagt, er brachte ein Opfer von den Früchten des Feldes. Er bringt irgendetwas. Er erfüllt so seine religiöse Pflicht. Und von Abels Opfer wird gesagt, er brachte etwas von den Erstlingen der Herde und von ihrem Fett. Die Crème de la Crème heißt das. Er brachte das Beste, was er bringen konnte. Und an diesem Unterschied, dass der eine locker flockig mal ein paar Früchte dahin legt und der andere das Beste mitnimmt, was er haben kann, zeigt sich die unterschiedliche Herzenshaltung. Und deswegen sagt Hebräer 11, Vers 4, Abel hat geglaubt, er hat im Glauben gehandelt. Gott will unser Herz. Und auch den Kain lässt ja Gott nicht einfach laufen, sondern den warnt er nochmal. Auch in 1. Mose 4 unmittelbar warnt er ihn in Vers 7, wo er ihm sagt, Kain, wenn du fromm bist, dann kannst du den Blick freiheben. Was ist los? Und Gott macht ihm deutlich, es gibt keine neutrale Zone, es gibt kein Abwarten, sondern es gibt nur ein kompromissloses Entweder-Oder. Er sagt dann in Vers 7 weiter, wenn du nicht mit Gott im Reinen bist, Kain, dann befindest du dich in großer Gefahr, dann lauert die nächste Sünde vor deiner Tür, sprungbereit wie ein wildes Tier und sie will dich beherrschen. Und darum reiß dich los von der Sünde, lass dir vergeben, kehre um. Und das Erschreckende an Kain ist, wenn Sie heute Nachmittag 1. Mose 4 nochmal lesen, das ist die Coolness. Das ist diese Kühle, mit der Kain auf Gottes leidenschaftliche Warnung reagiert. Nämlich gar nicht. Gott warnt ihn und von Kain heißt es dann, er sprach zu seinem Bruder, lass uns aufs Feld gehen. Und dann gehen sie aufs Feld und er ermeuchelt den Bruder brutalst. Kain reagiert nicht auf Gott und dafür richtet sich sein Hass voller Leidenschaft gegen den Bruder, dessen Opfer Gott angenommen hatte. Und hier sehen wir es, weil Kain sich gewissenlos gegen Gott sperrt, wird er zur Gefahr für seinen Bruder. Und vielleicht könnten wir uns hinter dieser Brutalität verstecken und sagen, naja, sowas passiert uns nicht. Aber Jesus hat uns wegducken in der Bergpredigt einfach den Riegel vorgeschoben. Da sagt er uns, du kannst selbst dann in die Spuren Kains treten, wenn du niemandem handgreiflich an die Gurgel gehst. Jesus sagt das in Matthäus 5, Vers 21, 22 in der Bergpredigt. Matthäus 5, 21, 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das Morden beginnt bereits in unserer Gedankenwelt. Das ist ähnlich wie mit dem Ehebruch, sagt Jesus einige Verse später. Das beginnt in unserer Gedankenwelt. Nimm die Gefährdung deines Herzens ernst, weil die Sünde sich auch bei uns am liebsten im Herzen einnisten würde. Und deshalb setzt Johannes nochmal nach mit Vers 15 hier in 1. Johannes 3, wo er sagt, wer seinen Bruder hasst, dann nimmt er die Bergpredigt auf, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Wer seinen Hass pflegt und an seinem Hass festhält und seinen Hass lebt und will, der ist kein Bruder, sondern ein Totschläger, sagt Jesus. Und so wird Kain zum Kontrastprogramm echter Bruderschaft. Und Johannes zieht dann die Parallele zwischen Kains Wut und dem Zorn der ungläubigen Welt in Vers 13, wo er sagt, wundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wundert euch nicht. Es ist der gleiche Mechanismus wie bei Kain und Abel. Der gleiche Mechanismus. Wenn ihr Jesus treu seid, wenn ihr euch zu eurem Schöpfer bekennt und wenn ihr euch zur Ethik eures Schöpfers bekennt und zum Menschenbild eures Schöpfers, dann lebt ihr der Welt ein Kontrastprogramm vor. Und dieses Kontrastprogramm, das ihr der Welt vorlebt, konfrontiert die Welt mit ihrer eigenen Sünde. Und das erträgt sie kaum. Am Freitag jetzt hat der amerikanische Vizepräsident D.G. Vance in einer bemerkenswerten Rede in München an jenen Engländer erinnert, der nahe einer Abtreibungsklinik stillgebetet hat. Der Vizepräsident sagte es so: Vor etwas mehr als 2 Jahren wurde Adam Smith Connor, ein 51-jähriger Physiotherapeut und Veteran der britischen Armee, wegen eines Verbrechens angeklagt. Er stand 50 Meter von einer Abtreibungsklinik entfernt und betete 3 Minuten lang schweigend. Er behinderte niemanden, er sprach mit niemandem, er betete einfach still für seinen ungeborenen Sohn, den er und seine ehemalige Freundin Jahre zuvor abgetrieben hatten. Die britischen Behörden ließen sich davon nicht erweichen. Adam wurde für schuldig befunden, das neue Pufferzonengesetz verletzt zu haben, das stilles Gebet und andere Handlungen kriminalisiert, die die Entscheidung einer Person innerhalb von 200 Metern um eine Abtreibungseinrichtung beeinflussen könnten. Er würde zu einer Geldstrafe in Höhe von Tausenden Pfund verurteilt. Der amerikanische Vizepräsident zitierte diesen Fall zu Recht als ein Symptom für die Gefährdung der Meinungsfreiheit in Europa und auch in unserem Land, in dem er sprach. Und Johannes geht noch einen Schritt weiter. Johannes erläutert nun in unseren Versen 12 bis 13 das tiefste Motiv dafür. Warum die Zivilreligion es einfach nicht erträgt, wenn sie durch das Zeugnis der Christen mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert wird. Durch das Zeugnis der Christen, die sagen, der heilige Gott schützt jedes Leben, am Anfang genauso wie am Ende. Und wer es tötet, der bringt es um und wird schuldig vor Gott. Hier prallen unsichtbare Welten aufeinander. Und sie machen das deutlich. Wo die Gemeinde Jesu dem Wort Gottes treu zu sein versucht, da steht sie eben nicht in der Gefahr, zu einem real existierenden Christentum zu verblassen. Zu einer unglaubwürdigen Karikatur wie seinerzeit der real existierende Sozialismus, sondern im Gegenteil. Wo die Gemeinde versucht, dem Wort ihres Herrn treu zu machen und sich auch öffentlich dazu zu bekennen, da kann es nicht anders sein, als dass sich an dieser Gemeinde des lebendigen Christus die Geister scheiden und damit auch echte und falsche Brüder. Und dann kommen wir zu einem letzten Aspekt, der uns zur Selbstprüfung und Geisterunterscheidung helfen will. Nachdem Johannes uns erstens das Kennzeichen echter Bruderschaft gezeigt hat, also diese Liebe Gottes, die wir einander weitergeben sollen, gespeist aus dem neuen Leben, das Jesus uns schenkt. Und dann zweitens das Kontrastprogramm echter Bruderschaft am Fall des Kain, der sich der Bruderschaft gewaltsam entledigte, weil er mit seiner Sünde allein bleiben wollte. Finden wir zum Schluss noch kurz die Konkretion echter Bruderschaft, damit wir verstehen, wie wir diese Liebe leben können. Ich darf schon ankündigen, am kommenden Sonntag werden wir zur praktischen Ergänzung noch einmal beim Apostel Paulus nachfragen. Das ist ein Exkurs. Paulus, der uns in ganz kleinen, praktischen Schritten zeigt, was es bedeutet, diese brüderliche Liebe in der Gemeinde Jesu zu leben, in Römer 12. Und Johannes, das nehmen wir jetzt noch mit, und das ist das Beste, was er uns geben kann. Johannes macht, und schauen Sie hin, macht wahre Bruderschaft konkret am Beispiel des Herrn selbst. Nachdem er den Hass des Kain entlarvt hat, richtet er unseren Blick zum Schluss auf die Liebe unseres Herrn. Und das sind die Verse 16 bis 18. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also Konkretion echter Bruderschaft. Sieh hin, Vers 16. Johannes sagt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Wenn du verstehen willst, wie diese wahre Bruderschaft konkret wird, dann musst du auf Jesus schauen. Und zwar genauer auf Jesus schauen, wie er sein Leben für uns, Achtung, gelassen hat. Dieses Wort liebt Johannes besonders. Das taucht auch nur bei Johannes auf. Dieses Wort, er hat es gelassen. Zum Beispiel zum guten Hirten, sagte Johannes 10, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat es gelassen. Johannes 10, Vers 11, der gute Hirte. Und dieses Wort bedeutet, er hat es abgelegt, sein Leben. Er hat es hingeopfert. So wie man ein Kleidungsstück weglegt, wenn man es auszieht. So wie man sich einer Sache entledigt, so hat er sein Leben gelassen. So hat er seine Unangefochtenheit für uns hingeopfert. Und das begann schon bei seiner Menschwerdung. Er erniedrigte sich selbst. Er hat auf viele Vorzüge und Machtbefugnisse, die er in der Ewigkeit im Himmel gehabt hat, für eine bestimmte Zeit verzichtet. Er erniedrigte sich, er nahm unsere menschliche Gestalt an, wenn auch ohne Sünde. Und dieses Er hat es gelassen, gipfelt dann in seinem freiwilligen Opfertod am Kreuz. Er opfert sein sündloses Leben für uns hin, damit er damit die Strafe auf sich nimmt, die uns freikaufen will. Das ist das Gardemaß brüderlicher Liebe, sagt Johannes. Das ist das Gardemaß brüderlicher Liebe. Und dann fügt er hinzu, Vers 16, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Natürlich weiß Johannes, dass unser größtes Opfer niemals bewirken könnte, was Jesu Opfer geschafft hat. Nämlich, wie Johannes in Kapitel 2 geschrieben hat, er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Das kann unser Opfer natürlich nicht leisten, weil wir selber Sünder sind. Aber Johannes will uns diese Grundhaltung zeigen, die zu echter Bruderschaft gehört, auch wenn das nur ein schwacher Abglanz von Jesu Hingabe ist, um uns diese Opferbereitschaft deutlich zu machen. Johannes will uns damit sagen, hier, das ist konkret, du kannst brüderliche Liebe nur leben, wenn du opferbereit bist. Auch unterhalb der Schwelle des Martyriums. Das hat Jesus allen gesagt, die in seine Nachfolge eintreten. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das heißt nicht, der knurre nicht über seine schwierigen Zeiten, sondern der sei bereit, sein Leben dran zu geben, das heißt, sein Ego sterben zu lassen. Der sei bereit zu sagen, Jesus, von heute an gilt, was du willst und nicht, was ich will. In meinem Leben, auch in meinem Alltagsleben, auch in meinen praktischen Entscheidungen. Opferbereitschaft. Schauen Sie, wessen Dienstbereitschaft an der Grenze zum Opfer endet. Was sagt das über sein Herz? Und Johannes macht deutlich, diese Frage beginnt ja nicht erst in Verfolgungszeiten, sie beginnt nicht erst in den großen Krisen, da muss sie sich auch bewähren, aber sie greift mitten in unseren schnöden Alltag hinein und deswegen kommt er gleich Vers 17 hinterher. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu. Eine ganz schlichte Alltagssituation. Da kann einer seine Miete vielleicht nicht bezahlen oder die Kleidung für seine Kinder oder hat kein Geld, dass die Tochter mit zur Klassenfahrt fahren kann. Oder er weiß nicht, was er mit der nächsten Arztrechnung machen soll. Und Johannes sagt, du hättest es, dein Bruder darbt und du schließt dein Herz vor ihm zu. Und für Herz steht hier nicht das normale griechische Wort Kardia, daher kommt ja unser Wort für Kardiologe. Sondern für Herz steht hier das Wort Splanchnon. Und das ist noch viel emotionaler. Das bedeutet Eingeweide, Sitz der Gefühle. Es geht mir an die Nieren. Die Griechen hätten gesagt, es geht mir ans Splanchnon. Und da braucht es was? Herzenswärme. Das ist das Zweite. Opferbereitschaft und Herzenswärme. Verstehst du? Die Bereitschaft, sich rühren zu lassen. Die Bereitschaft, sich rühren zu lassen, auch von der alltäglichen Not des Bruders. Und Johannes beschreibt so eine Situation. Jemand hat die Güter dieser Welt. Er hat ein gut gefülltes Konto. Er hat einen ordentlichen Job. Und er sieht seinen Bruder darben. Und er schließt sein Herz vor ihm zu. Und dann fragt Johannes, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Also wie kann jemand, dessen Herz Gott mit seiner Liebe gefüllt und bewegt hat, die Not des Bruders einfach ungerührt an sich abprallen lassen? Sicher haben wir alle unsere schlechten Tage und wir haben alle unsere schwachen Stunden. Aber kennen wir, ersehnen wir für uns diese Konkretion echter Bruderschaft? Opferbereitschaft, Herzenswärme. Johannes schließt den Gedankengang dann zügig und ermutigend ab. Und wir auch. Vers 18. Er atmet noch einmal durch und sagt dann so, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und Johannes ist ganz getrost, weil er zuversichtlich davon ausgeht, dass die meisten seiner Hörer und Leser ja mit Jesus leben. Dass die meisten von denen, denen er das schreibt, ja den Heiligen Geist haben. Und deswegen ist er sicher, die werden richtig reagieren. Und das Letzte, was Johannes wollte, wäre, wenn er sagt, lass uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat, die Abwertung von Worten. Zumal Johannes hier noch den edelsten Begriff für Wort gebraucht, nämlich Logos. Also das ist derselbe Begriff, den er auf Jesus anwendet. Und Johannes will alles nur nicht Worte oder das, was mit Worten bewirkt wird, abwerten, sondern er meint hier, Leute, lass uns nicht fälschlich denken, dass unsere Worte Taten überflüssig machen. Das will er sagen. Lasst uns nicht lieben nur mit Worten, sondern lasst uns auch zum Anpacken bereit sein. Lasst uns zum Anpacken bereit sein. Das meint er hier. Auch bei den kleinen Dingen wie Fahrdienst und Putzdienst. Und uns kümmern um andere, ihnen etwas abnehmen, sie mit Gottes Wort trösten. Lasst uns anpacken. Und auch dort, wo es mehr Kraft und mehr Geld und mehr Zeit fordert, wo es vielleicht sogar die Änderung bestimmter Pläne verlangen würde, die wir uns so schön zurechtgelegt haben. Lasst uns den Herrn ehrlich fragen. Lasst uns den Herrn ehrlich fragen, was er von einem jeden von uns will. Und dann lasst uns beten, dass Jesus diese Konkretionen echter Bruderschaft weiter unter uns wachsen lässt. Dass er uns Opferbereitschaft schenkt und Herzenswärme. Und dann wird unser Dienst wahrhaftig sein. Und dann wird unser Dienst Gottes ganzer Wahrheit Ehre machen. Und dann werden wir als Gemeinde Jesu unter dem Banner der Liebe genau das Gegenteil leben, genau das Gegenteil leben von einem blassen, bequemen, belanglosen, real existierenden Christentum. Dann sind wir wirklich die Einsatztruppe unseres Königs mitten in den Krisenherden unserer Zeit und unserer Nachbarschaft. Und darum ist es so wichtig. Und das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, und schließt sein Herz vor ihm zu. Wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben, nur, heißt das, mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ach, Herr Jesus, wir flehen dich an. Bitte schenke uns dieses Leben. Treibe alle Müdigkeit und Oberflächlichkeit aus unserem Herz und Sinn und lass uns zu deiner Ehre lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Du lieber, guter Herr. Amen.